Ja, danke vielmals, Band. Für mich ist es wirklich ein Privileg, an dem Freitag, an dem Karfreitag zu predigen zu haben. Und für mich ist Karfreitag immer so ein spezielles Fest. Es ist Karfreitag, heisst ja eigentlich, also das Wort Kar kommt auch von Trauer, vom Altdeutschen, sich eben traurig sein. Und gleichzeitig ist es für mich eigentlich nicht unbedingt ein Trauerfest, sondern eben es ist der Tausch passiert. Es ist ein wunderbarer Tausch passiert, ein bemerkenswerter Tausch passiert. Und den Tausch, wenn wir heute miteinander anschauen, und es ist für mich manchmal schwierig, zum nur aufs Leiden zu schauen, wo Jesus hatte, ohne darauf zu schauen, was das bedeutet, was das Leiden für uns heute zu bedeuten hat. Und das Kreuz, das heute da steht, das Kreuz hat so eine zentrale Rolle in unserem christlichen Glauben. Es ist so etwas Wichtiges. Es ist, wenn das Kreuz nicht wäre, wenn das Kreuz nicht in unserem Zentrum wäre, dann wäre unser Glaube. Genau. Dann wäre unser Glaube nicht da, wo er ist. Es wäre nur eine Moralvorstellung oder ein Verhaltenskodex. Ein Verhaltenskodex, den wir gleich nicht erfüllen können. Ohne das Kreuz ist unser Glaube nicht viel wert. Und darum ist es so schön und so wichtig, dass wir das Fest heute feiern oder den Tag heute gedenken an das, was passiert ist, dort mal am Kreuz. All das Unheil, das wir Menschen, wo wir verdient hätten, hat Jesus auf sich genommen. All das Unheil hat er auf sich genommen. Und gleichzeitig hat er es drum auf sich genommen, damit wir all das Gute, das er für uns parat hat, können empfangen. Und ich habe heute verschiedene Punkte mitgenommen. Und die Punkte sind völlig nicht vollständig. Und die sind noch Erweiterungsbedürfnisse. Aber ich habe ein paar Punkte mitgenommen. Und ein paar möchte ich genauer darauf eingehen. Ein paar lasse ich ein bisschen eher oberflächlich. Aber ich habe recht viele Punkte mitgenommen, wieso dass Jesus ein Leiden hat müssen ertragen. Jesus ist zur Sünde gemacht worden. Jesus ist zur Sünde gemacht worden. Jesus ist am Kreuz gestorben, Jesus ist zur Sünde gemacht worden. Und wenn wir schauen, den Kontext der Juden, wie sie hatten, wenn sie eine Sünde gemacht haben, wenn sie etwas gemacht haben, wo gegen Gottes Wille war, dann sind sie zu einem Priester mit einem Tier, mit einem, je nachdem, was man gemacht hat, irgendein Vögel oder ein Steinbock oder eine Kuh, ist zum Priester, hat gesagt, was man gemacht hat, hat die Hand auf den Kopf gelegt von dem Tier und hat somit die Sünde, die man selber gemacht hat, aufs Tier übertragen. Und anschliessend hat man das Tier bestraft, wie man eigentlich selber bestraft worden wäre. Also man hat die Strafe, die man selber verdient hätte, am Tier nachher ausgeführt. Sprich, man hat es meistens entweder in die Wüste geschickt oder allermeistens halt getötet. So ist die Vergebung von der Sünde im jüdischen Kontext gewesen und wäre auch heute auch immer noch. Im Hebräer 10,4 lesen wir aber den... Oder auch nicht. Muss ich den noch einstellen? Perfekt. Gut. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünde wegzunehmen. Es ist also unmöglich, durch das, dass man zum Priester geht, Sünde überträgt und der umbringt, Sünde wegzunehmen. Das Problem ist nicht aufgehoben, sondern das Problem ist nur aufgeschoben. Aufgeschoben bis dort an, wo Jesus selber gestorben ist. Genau. 2. Korinther 5, 21. Er hat der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus ist zur Sünde gemacht worden, damit wir gerecht werden. Ein Tier hat das nicht können. Das, wo dort mal passiert ist bei den Juden mit der Tierschlachtung, war nur ein Schatten von dem, was nachher am Kreuz passiert ist. Jesus ist zur Sünde gemacht worden, damit wir Gerechtigkeit gerecht werden. Gerecht werden vor Gott und vor Gott können bestehen. Und der Wayne Grudem, das ist ein Theologe, der hat mal Folgendes gesagt. Und zwar habe ich das Ding funktioniert. Ich glaube nicht. Ist gut, wenn du einfach druckst, selbstständig. Super, danke dir. Der Wayne hat gesagt, wenn Jesus nur für die Vergebung der Sünde bezahlt, hätten wir den Himmel nicht verdient. Also wenn Jesus nur dafür gestorben wäre, für unsere Schuld, dann hätten wir den Himmel nicht verdient. Also muss viel mehr passiert sein an dem Kreuz, als einfach nur die Vergebung von der Schuld. Und das wollen wir heute Morgen anschauen. Der Tausch, wo mehr als einfach nur die Vergebung von der Schuld beinhaltet. Jesus ist bestraft worden. Er ist bestraft worden als ein Verbrecher. Er ist zum Pilatus geführt worden und der Pilatus hat gefragt, ja, was ist los? Und die Juden haben gesagt, wenn er nicht ein Verbrecher wäre, dann hätten wir ihn gar nicht erst zu dir gebracht. Er ist angeklagt worden als ein Gotteslästerer, als ein König der Juden. Und spannend ist, er ist zum Kreuzestod verurteilt worden. Die Juden haben nie gekreuzigt. Die Juden haben eigentlich immer gesteinigt. Die Römer haben nicht immer gekreuzigt. Die Römer haben eigentlich mit dem Messer getötet, wenn jemand das Todesurteil verdient hat. Zumindest, wenn er ein Römer war. Kein einziger Römer ist gekreuzigt worden, weil der Tod zu brutal war für einen Römer. Es ist nur gekreuzigt worden, wenn sich jemand aktiv gegen das römische Reich gestellt hat. Und auch nur darum, um ein Exempel zu statuieren und zu sagen, hey, schau, da hat Rom zu sagen. Es war ein brutaler Tod. Und Jesus ist zu dem Kreuzestod verurteilt worden. Und in dem, dass der ganze Mob, der dort unterwegs war, zum Pilatus gekommen ist und gesagt hat, wir wollen den am Kreuz sehen, dort war so eine Loyalität dem Rom gegenüber. Zu sagen, hey, schau, es kann nicht sein, dass er sich irgendwie als unser König behauptet, dass er das Gefühl hat, er sei Gott, obwohl er nicht Gott ist, er muss sterben. Und damit sind sie Rom gegenüber extrem loyal gewesen oder haben sich extrem loyal gezeigt. Sie haben ihn nicht akzeptiert und sie haben gesagt, er muss bestraft werden für das, was er gesagt hat und für das, was er behauptet hat. Er muss bestraft werden. Und ich habe eine Geschichte mitgenommen heute Morgen. Da geht es um einen See, um einen Captain, einen Seeführer, also ein Captain auf einem Schiff, der auf Expedition ist. So. Der Captain nimmt seine Crew, hat Essensration gut berechnet und sagt, okay, wir stechen jetzt in See und schauen mal, was auf uns zukommt. Und irgendwann kommt der Koch zum Captain und sagt, hey Captain, wir sind jetzt schon eine Woche unterwegs, wir haben das Problem, irgendjemand auf dem Schiff klaut Essen. Und der Captain hat gesagt, ja, nicht gut. Wir haben ziemlich knapp berechnet. Ein Großteil ist schon aufgebraucht. Da kann es nicht weitergehen, dass irgendjemand einfach Essen klaut. Und er hat die Crew versammelt und hat gesagt, hey, schau, irgendjemand von euch klaut, ich weiss nicht wer. Macht das bitte nicht mehr, sonst wird es Konsequenzen haben. Ein paar Tage später kommt der Koch wieder zum Captain und sagt, hey, schau, es wird immer noch geklaut. Deine Drohung ist, die hat keine Wirkung gehabt. Der Captain nimmt die Crew zusammen und sagt, hey, irgendjemand klaut auf dem Schiff. Falls sich das nicht ändert und mir die Person verwünscht, dann muss er zahlen und zwar wird er auspeitscht mit 12 Peitschenhieben. Und ein paar Tage später kommt der Koch wieder zum Captain und sagt, du Captain, ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht. Also ich habe zwei schlechte und eine gute Nachricht, wenn man so sagen. Die erste schlechte Nachricht ist, es ist geklaut worden. Die gute Nachricht ist, wir haben die Person verwünscht, die geklaut worden ist. Und die schlechte Nachricht wiederum ist, es ist deine Mutter, die klaut auf dem Schiff. Und der Captain nimmt seine Crew zusammen und sagt, hey, wir haben die Person gefunden, wo klaut. Und ich habe euch gesagt, wer klaut, der wird bestraft. Und ich muss mein Wort mir treu sein, meinem Wort treu sein und euch gegenüber treu sein. Und wir müssen die Peitschung durchführen. Er hat seine Mutter am Pranger gestellt und dem Auspeitscher gesagt, so, jetzt 12-mal auspeitschen. Und der Auspeitscher nimmt Anlauf und bevor er den ersten Peitschenhieb schlägt, steht der Captain vor seine Mutter ran und nimmt all die Peitschenhiebe auf sich. Und genau so ist Jesus bestraft worden. Er ist bestraft worden für die Sachen, die wir verbockt haben. Im Jesaja 53,5 lesen wir, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe liegt auf ihm, damit wieder Frieden ist. Wenn der Captain nicht angestanden wäre und gesagt hätte, ich müsse da muss die Auspeitschung passieren. Und wenn er nicht vor der Mutter gestanden wäre, dann wäre wahrscheinlich die Mutter gestorben. Aber er hat gesagt, nein, es muss Frieden wiederhergestellt werden. Und steht vor die Mutter hin und nimmt die Bestrafung auf sich, damit wieder Frieden ist. Jesus ist bestraft worden, damit wir Frieden haben. Und mit dem Vers sind wir auch schon beim nächsten Punkt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus ist verwundet worden. Jesus ist brutal verwundet worden. Wir lesen im Johannes 19, die ersten drei Verse. Daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Dann flochteten die Soldaten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie Jesus auf den Kopf. Sie hängten ihm ein purpurrotes Gewand um, stellten sich vor sich hin und schrien, Hochlebe der Judenkönig. Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Jesus ist verwundet, geschlagen, bestraft worden. Und ich finde das so brutal. Wir haben so eine Dornenkrone, zwar keine Dornen dran, aber so eine Krone mit Dornen, die auf den Kopf gedrückt wird. Ich stelle mir das unglaublich schmerzhaft vor und ich will es ehrlich gesagt auch nicht erleben. Und im Jesaja lesen wir, wie Jesus wahrscheinlich ausgesehen hat. Jesaja 52, 14. Viele haben sich dem Aussehen entsetzt, denn er war völlig entstellt und kaum noch als Mensch zu erkennen. Jesus ist verwundet worden, damit wir geheilt werden können. In seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde gestorben, nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen seid ihr heil geworden. Jesus ist verwundet worden, damit wir geheilt werden. Respektive Zeitform da ist recht spannend. Seid ihr heil geworden? Nicht damit, durch seine Wunden werdet ihr geheilt werden, sondern durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Also, ihr seid geheilt worden. Und das ist recht speziell. Gerade wenn wir krank sind, wenn wir irgendetwas haben, wenn wir oftmals, oder ich erlebe es manchmal so, ein ganz guter Kollege von mir, der hat schon seit Jahren ein Schulterproblem. Und wir beten so oft und so regelmäßig für ihn, dass durch die Schultern darf geheilt werden. Er ist wirklich, er fühlt sich eingeschränkt durch das, er fühlt sich nicht frei und es drückt auch recht auf seine Psyche. Und wir beten immer wieder, dass die Schulter geheilt wird. Und er hat sich schon immer wieder gefragt, will Gott mich überhaupt heilen? Will Gott überhaupt, dass ich geheilt werde? Und ich glaube, die richtige Frage ist nicht, will Gott mich heilen? Sondern wie kann ich die Heiligung, die Heilung, die Gott für mich parat hat, in Anspruch nehmen? Jesus ist verwundet worden, damit wir geheiligt werden. Und Jesus hat Ablehnung erlebt. Jesus hat krasse Ablehnung erlebt. Einerseits von den Juden, da war klar, dass die ihn abgelehnt haben. Die haben gesagt, nein, du bist nicht der Messias, geh ans Kreuz. Er ist als Prophet abgelehnt worden. Aber das Allerheftigste finde ich, der Satz, den wir vorne gehört haben im Bibeltext. Mein Gott, wieso hast du mich verlassen? Das ist eine Andeutung auf den Psalm 22. Wenn man den Psalm lesen, dann merkt man einfach nochmal, wie intensiv und brutal die Kreuzigung sein musste und wie sich Jesus dabei fühlen musste. Mein Gott, weshalb hast du mich verlassen? Und es ist nicht nur eine Andeutung auf den Psalm 22, sondern es ist effektiv passiert. Die Gottheit ist auseinandergefallen. Felsen sind zersprungen, es ist dunkel geworden. Die Gräber haben sich geöffnet. Und der Vorhang im Tempel ist gerissen von oben, von ganz oben gegen oben, damit kein Mensch von unten aufreißen konnte, sondern es ist wirklich von oben gegen oben gerissen. In dem Tempel, in dem Allerheiligsten, wo Gott gewohnt hat, in seine Wohnung, wo hinter dem Vorhang war, die ist geöffnet worden. Und trotzdem ist es so gewesen, dass immer einmal im Jahr ist jemand in den Allerheiligsten rein und der Allerheiligste ist so heilig gewesen, so voller der Gegenwart von Gott gewesen, dass immer, wenn der Priester reingegangen ist, der Hohepriester, hat immer die Leute Angst gehabt um den Hohepriester, weil dort die Gegenwart von Gott ist. Sie hatten so Angst gehabt, oder auch der Hohepriester selber hat so Angst gehabt, dass man ihm ein Seil um den Fuß gewickelt hat, dass falls er tot umfällt, dass man wieder rausziehen kann, ohne dass man ins Allerheiligste gehen, um ihn rausholen. So heilig war der Ort und der ist gerissen, der ist aufgemacht worden. Jesus hat die Ablehnung erlebt. Gott hat ihn abgelehnt. Aber nicht ihn als Mensch, sondern die Sünde, die er getragen hat in dem Moment, die ganze Sünde von dieser ganzen Welt hat Jesus auf sich genommen an dem Kreuz und Gott hat gesagt, ich kann mit Sünde nicht in Beziehung sein. So wie wo der Adam im Paradies war, im Himmel war und er Sünder geworden ist, hat Gott gesagt, hey, sorry, du musst gehen. Und Jesus nimmt die ganze Sünde auf sich und Gott sagt, sorry, es geht nicht. Und die Gottheit bricht auseinander und die ganze Natur merkt, es wird dunkel. Und alles verändert sich für einen kurzen Augenblick. Aber Jesus ist abgelehnt worden, damit wir Annahme beim Vater haben. Römer 5,19 lesen wir genauso. Genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen Menschen alle zu Sündern wurden, so werden durch den Gehorsam eines einzigen alle zu Gerechte. Damit wir Beziehung können haben zu dem Gott, ist Jesus abgelehnt worden. Jesus ist zur Sünde gemacht worden, damit du gerecht wirst. Jesus ist bestraft worden, damit du Frieden hast. Jesus ist verwundet worden, damit du geheilt wirst. Jesus ist abgelehnt worden, damit du Annahme beim Vater hast. Ein unglaublicher Tausch. Und ich glaube, wir können es nur ein Stück weit erfassen. Und es ist ein lebenslanger Prozess, einfach das vor Augen zu führen und zu verstehen, was an dem Kreuz alles passiert ist. Jesus ist zum Fluch gemacht worden, damit du Segen empfängst. Jesus war arm am Kreuz, damit du Reichtum empfängst. Jesus ist verstoßen worden, damit du ewige Liebe empfangen kannst. Jesus hat seine Heimat verloren, damit du eine Heimat im Himmel kannst empfangen. Jesus hat Durst am Kreuz, damit dein Durst gestillt wird. Und Jesus ist unser Tod gestorben. Wenn wir uns zurückerinnern an das Opfertier, man hat die Sünde auf das Opfertier übertragen und anschliessend umgebracht, weil man selber eigentlich den Tod verdient hatte. Jesaja 53 lesen wir. Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, weil er wegen der Schuld meines Volkes geschlagen war. Jesus als Sohn von Gott ist gestorben. Wegen der Sünde der Welt. Und Jesus ist nicht mal gestorben, hauptsächlich an den Qualen vom Kreuz, an den Schmerzen, an den Schlägen, an der Erstickung vom Kreuz. Jesus ist gestorben unter der Sünde, unter der Armut, unter der Verlassenheit von seinem Vater. Jesus ist gestorben unter einem gebrochenen Herz. Mit einem gebrochenen Herz. Wo die Römer ihm haben wollen, die Beine brechen, damit der Tod schneller kommt, haben sie gemerkt, hey, der ist ja schon tot. Jesus ist eigentlich schneller gestorben, wie es üblich ist am Kreuz. Weil er nicht gestorben ist, hauptsächlich unter den körperlichen Qualen, sondern unter dem Leid, das er getragen hat für die Welt. Jesus ist gestorben, ist unser Tod gestorben, damit wir das ewige Leben empfangen können. Römer 6, 23, denn der Erlös, der aus der Sünde kommt, ist der Tod. Das Gnadegeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Unser Verhalten führt zum Tod. Aber der Tausch, wo Jesus gemacht hat am Kreuz, ist das ewige Leben. Jesus ist gekommen, damit wir Leben im Überfluss sind. All das Unheil, das wir verdient hätten, was wir rechtsmäßig auch verdient hätten, hat Jesus auf sich genommen, damit wir das Gute, das Jesus für uns parat hat, können empfangen. Und das ist ein wunderbarer Tausch und das ist ein brutaler Tausch. Ein Leiden, das wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Die Verlassenheit von Gott. Dort, wo Gott nicht ist, dort ist Leere, dort ist Tod. Die Verlassenheit auszuhalten und an der zu sterben. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. An dieser Ablehnung von einem ganzen Volk. An dieser Verwundung, die Sünde auf einem zu nehmen, die man gar nicht gemacht hat. Ich glaube, das sind Sachen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Vor etwa 3 Jahren, vor ziemlich genau 3 Jahren, hat die Kirche Notre Dame brennt und ich habe mir das Bild mitgenommen und ich finde es mega eindrücklich. Eigentlich will ich gar nicht mega viel dazu sagen, sondern einfach mal auf euch wirken lassen. Es ist ein Bild, wo alles in Schutt und Asche liegt und in der Mitte das Kreuz noch steht und besteht. Und ich finde das so ein starkes Bild, weil es, ja, manchmal fühlt sich das Leben so an, dass irgendwie alles den Bach abgeht, dass nichts mehr stimmt, aber was besteht, ist das Kreuz. Er ist im Vollen gebracht. Jesus ist das vollkommene Opfer. Und er hat den unglaublichen Tausch auf sich genommen, damit das Unheil, das wir verdient hätten, hat er auf sich genommen, damit wir das Gute können empfangen, das er für uns bereit hat. Ich würde gerne beten zum Schluss. Ja, Vater, ich würde dir Danke sagen, dass du deinen Sohn geschickt hast, mit der Bereitschaft, den Tausch einzugehen, was so unglaublich ist, so wertvoll für unser Leben, für uns, für jeden Einzelnen, für, dass der Tausch so persönlich ist und so wertvoll, damit wir wieder Beziehung mit dir haben können. Ich möchte dir Danke sagen für das, dass das passiert ist. Dass wir heute Morgen an ihm gedenken können. Amen.